Und diese Vermenschlichung des Prozesses ist, glaube ich, total wichtig, auch wenn das in dem Moment einfach eine Bedürfnisorientierung von dir gewesen ist. Ich glaube, das hat einfach einen zusätzlichen Effekt und der ist gut. Ich glaube, diese Angst vor der Vermenschlichung des Lehr-Lern-Prozesses ist eine der schwierigsten Dinge, die wir hinter uns lassen müssen als Bildungssystem im Allgemeinen, weil es nicht für bessere Lehr-Lern-Beziehungen sorgt. Ganz im Gegenteil.
Willkommen zu dieser Folge des Unconditional Teaching Podcast, den wir dieses Mal auf Deutsch aufgenommen haben. Unconditional Teaching ist ein Projekt von Till Zibura, Jessica Koch und mir, Katharina Pietsch. Gemeinsam schreiben wir Artikel und nehmen Interviews auf, in denen es darum geht, wie wir in der Hochschullehre produktivere und gesündere Lehr-Lern-Beziehungen etablieren können. In dieser Folge spreche ich mit Till und Jessica über konkrete Lehrpraktiken, die ihre Seminare im vergangenen Sommersemester zu guten Seminaren gemacht und dazu beigetragen haben, dass die Studierenden diese Seminare gerne besucht haben. Wir haben im Gespräch gemerkt, dass hinter all den konkreten Methoden und der Haltung, mit der wir unseren Unterricht gestalten, eigentlich immer die Frage steht, wie schaffe ich es, dass Studierende mich als Ressource und nicht als Hürde wahrnehmen? Denn wenn das passiert, wird Lehren und Lernen für alle kollaborativer, gleichberechtigter und selbstverantwortlicher. Till hat mir zur Vorbereitung auf die Aufnahme einen Einblick in das anonyme Feedback gegeben, das er von seinen Studierenden zu seinem Seminar bekommen hat. Und wir nehmen beide darauf ab und an Bezug. Till und Jessica, schön, dass ihr da seid. Guten Morgen.
Hey.
Wir machen Moin. Heute mal diese Episode unseres Unconditional Teaching Podcasts auf Deutsch. Und wir haben uns überlegt, dass wir gerne darüber sprechen wollen, was sind Dinge, die ihr als Lehrende in euren Seminaren getan habt, die entweder eurem Eindruck nach oder dem Feedback der Studierenden nach dazu beigetragen haben, dass das gute Seminare waren. Dass ihr das Gefühl hattet, dass ihr ein gutes Seminar unterrichtet habt und dass auch eure Studierenden das Gefühl hatten, dass das ein gutes Seminar war. Till, wir haben uns ja schon ein kleines bisschen über dein Feedback unterhalten und du hast gesagt, dass es gab mehrere Studierende in deinem Kurs, die gesagt haben, das war das beste Seminar, das sie dieses Semester hatten. Du hast auf jeden Fall Dinge getan, die dazu geführt haben, dass Studierende das so erlebt haben, dass sie sich immer auf deine Sitzungen gefreut haben. Und ich würde euch gerne dazu fragen und ich würde gerne mit euch darüber reden, was sind die vielleicht auch super kleinen und gar nicht so besonders innovativen oder speziellen Dinge, die ihr getan habt, wo ihr selber das Gefühl habt, die haben dazu beigetragen? Und hast du Lust, einfach anzufangen?
Ja, ich habe ein Seminar unterrichtet in der Fakultät für Erziehungswissenschaft zu kulturwissenschaftlichen Perspektiven auf Kinder und Kindheit. Also wir haben uns viel beschäftigt mit Repräsentationsbegriff, mit kritischer Analyse von kulturellen Phänomenen. Und ich war sehr beglückt von dem Feedback, das ich bekommen habe, dass der Kurs sich selbst gegeben hat, weil es eine sehr kleine Gruppe war und dass ich das Gefühl hatte, das Seminar war in diesem Semester so, dass ich nicht meine 100% geben konnte, einfach aus verschiedenen Gründen, ein bisschen gesundheitlich, ein bisschen stressbedingt, weil wir so viel andere Sachen nebenbei zu tun hatten und das nicht meine Priorität sein konnte. Und ich hatte nicht so richtig einen Fühler dafür, wie das insgesamt funktioniert hat und angekommen ist. Und was mich total überrascht hat, war dann, dass in der letzten Sitzung viele Studierende sehr spezifische Dinge genannt haben, die für sie total gut funktioniert haben, wo ich vorher Sorge hatte, dass es eventuell nicht so gut funktioniert hätte. Und eine Sache war, das ist ein bisschen allgemeiner und gleichzeitig noch spezifischer was dazu. Eine Sache war, dass sie das Gefühl hatten, dass ich ihnen ein sehr gutes Maß an Freiheit gegeben hätte, in ihre eigene Forschung zu machen. Also sowohl eine Struktur dafür, als auch eine Unstruktur dafür, sodass sie sich eben austoben konnten. Und ich glaube, das war einerseits begründet in der Praxis, die ich schon immer habe oder die wir damals entwickelt haben für unsere Seminare, Katharina und ich zusammen, von Tasksheets oder Arbeitsblättern im Prinzip, die zur Seminarvorbereitung dienen. Das habe ich ganz am Anfang schon angefangen und das sieht dann oft so aus, dass ich erstmal einen Text zu lesen gebe und mit spezifischen Leseaufgaben und dann einen Anwendungsteil habe. Und hier war das ein Teil aus deiner, Katharinas Masterarbeit zu Representation of Childhood und Three Modes of Othering. Und dann sollten sie sich ein ziemlich frei wählbares kulturelles Phänomen der Repräsentation von Kindheit aussuchen und das, was du da entwickelt hast, die Theorie, die du entwickelt hast, darauf anwenden und die Analyse machen. Und das dann schriftlich ausarbeiten und hochladen, das ist dann ein Teil der Studienleistung. Und es ist aber auch Seminarvorbereitung, weil ich nehme das dann direkt auf und lasse sie das in Breakout Rooms diskutieren, die eigenen Beispiele, und bringe das ins Plenum und kondensiere dann immer daraus nochmal ein bisschen mehr Theorie oder ein bisschen mehr Methodik. Und das scheint direkt am Anfang sehr gut funktioniert zu haben für viele, weil sie das Gefühl hatten, dass sie sowohl eine relativ klare Anleitung hatten, als auch eine Offenheit dafür, eigene Themen zu erarbeiten und darin ernst genommen zu werden. Und das ist sozusagen der zweite Punkt dann in diesem Feedback immer gewesen. Also erstens, wir haben diese Freiheit bekommen, das war schon cool. Wir haben eine Anleitung bekommen dafür, das war nützlich, das hat das ein bisschen strukturiert. Und dann wurde das auch noch im Seminar aufgenommen und ernst genommen. Und wir haben uns darin respektiert gesehen in dem, was unsere eigenen Interessen sind und was unsere eigene Arbeit daran ist. Und ich fand daran total schön, weil das so viele Sachen auf den Punkt bringt, die ich versuche zu tun, die mir mittlerweile so selbstverständlich sind, dass ich nicht mehr groß drüber nachdenke oder dass sie in den Methoden, die ich verwende, nämlich dieses Arbeitsblatt mit relativ, die sind relativ lang, also ich schicke denen dann 2 Seiten Text. Und dass ich bin wieder zurückgegangen auf dieses, ne, es gibt eine Methode, die ich verwende, die für mich selbstverständlich ist, nämlich diese detaillierten Arbeitsblätter, die das möglich macht und facilitated. Und genau, das ist eine von diesen kleinen Sachen, nach denen du gefragt hast, an die ich kaum mehr denke im Prinzip, die aber mittlerweile so stark verankert sind in meiner Lehre und die das immer leisten. Und hier habe ich viele Studierende gehabt, die mich, weil ich normalerweise in der Anglistik unterrichte, die mich noch nicht kannten und die halt auch direkt zurückgemeldet haben, dass es für sie gut funktioniert. Und das fand ich total cool zu sehen. Das war jetzt nur ein Aspekt.
Das war für mich eine der spannenden Sachen, als du ein bisschen von dem Feedback aus deinem Seminar erzählt hast, wo ich das Gefühl hatte, mir kommen eigentlich all diese Sachen, die du machst und wo Studierende sagen, oh, das hast du gemacht und das hat für mich total gut funktioniert und das ist aber irgendwie was Ungewöhnliches. Das fand ich total interessant zu sehen, weil wir haben zusammen sehr viel Lehre gemacht und ich habe mitbekommen, wie du, als du dann angefangen hast, alleine Seminare zu machen, wie du das gemacht hast und wie du ganz viele Praktiken, die wir zusammen entwickelt haben oder die wir zusammen etabliert haben, weiterentwickelt hast und so weiter. Deswegen, und ich habe natürlich auch ganz viel von dem, was wir zusammen entwickelt haben, in meiner Lehre verwendet und habe das auch weiterentwickelt. Wir haben uns viel darüber ausgetauscht. Das heißt, für mich ist ganz, ganz viel von dem auch total selbstverständlich inzwischen. Und ich habe auch gemerkt, ich habe ja auch Teamteaching nochmal in einer anderen Konstellation mit einem anderen Lehrenden zusammen gemacht und habe da auch irgendwie dann in den Besprechungen ganz viel von dieser Selbstverständlichkeit gehabt und gesagt, ach ja, und dann genau, dann machen wir diese vorbereitenden Arbeitsblätter, die als Vorbereitung für die nächste Sitzung gelten. Und das ist natürlich auch immer ein bisschen Aufwand, die zu schreiben, weil das müssen gut designte Assignments sein, damit sie funktionieren. Und die müssen in der Sitzung auch wieder aufgegriffen werden, die müssen eine Rolle spielen. Und mein Co-Lehrender hat mich angeguckt und hatte das noch nie so gehört, hatte noch nie gehört, dass jemand das so macht und hat auch direkt gesagt, ihm wäre das zu viel Arbeit und er könnte das nicht leisten. Ich könnte das gerne selber irgendwie machen und in die Hand nehmen, aber er wäre da sozusagen raus.
Und für mich war diese Selbstverständlichkeit, die wir, glaube ich, wir drei, glaube ich, teilen zwischen ganz, ganz viele von diesen sozusagen klein- bis mittelgroßen Lehrmethoden oder Strategien, die für uns selbstverständlich sind und aber sonst wirklich selten vorkommen. Und für mich war es total interessant zu sehen, dass deine Studierenden dir so klar rückgemeldet haben, boah, das hast du gemacht, das hast du gemacht, das hast du gemacht, das ist total ungewöhnlich und es hat das und das bewirkt. Und was für uns selbstverständlich ist, war für sie aber neu und speziell. Und das hat auch nochmal den Ausschlag gegeben, darüber nochmal zu reden, zu sagen, was sind eigentlich die Sachen, die wir eigentlich die ganze Zeit machen und die aber offenbar sehr wirkungsvoll sind und ungewöhnlich sind.
Ja, es hilft vielleicht auch, das nochmal zu kontrastieren. Also warum wirkt das neu? Weil das, was ich eben darüber beschrieben habe, ist ja nicht jetzt irgendwie Rocket Science oder was super Besonderes. Aber unsere eigene Erfahrung war ja als Studierende, war ja auch oft, wir kriegen als Vorbereitungsaufgabe die Ansage, lest diesen Text. Und der Text, der kann dann 50 Seiten haben oder 100 Seiten oder 25, ist ein Artikel oder ein Buchkapitel oder mehrere Artikel. Und die Aufgabe ist aber einfach nur, lest das bis zur nächsten Sitzung. Und das ist das schlechteste Assignment, was man sich vorstellen kann, weil es einem nie einen Hinweis darauf gibt, warum ist der Text ausgewählt worden, worauf soll ich den genau lesen, was sind die wichtigsten Sachen da dran, was werden wir in der Sitzung damit machen, kommen wir überhaupt dazu, alles zu besprechen, wie ist das strukturiert, wie ist das eingebettet, welche Funktion hat das im Seminarkontext. Das heißt, ich lese diesen Text auf eine ignorante Art und Weise, jetzt nicht, weil ich das bin, sondern weil mir kein Kontext gegeben wurde. Das heißt, was ich mache in diesen Arbeitsblättern, ist Metakommunikation zu betreiben. Ich gebe oft schon mal, wenn es schwierige Texte sind, dann gebe ich oft schon mal eine kleine Zusammenfassung davon, was da drin steht, worum es in dem Text geht. Ich sage, welche Unterkapitel besonders wichtig sind, oder ich sage, warum ich den Text ausgewählt habe, zum Beispiel, weil da ein bestimmter Begriff geprägt wird. Oder was besonders wichtig ist daran oder welche Teile übersprungen werden können, weil diese nicht so wichtig sind. Das heißt, ich mache mir Gedanken vorher, welche Funktion der Text hat für die Scholarship, für die Wissenschaft, die wir im Seminar erarbeiten wollen. Und das ist ein viel größerer Kontext als einfach nur, ja, ihr müsst wissen, was da drin steht oder ihr müsst das mal gelesen haben oder so. Also welche Funktion hat dieser Text? Und das versuche ich zu kommunizieren und das kann schon meine Seite Text von zusätzlich von mir halt auf der Metaebene erfordern. Das bedeutet aber eben auch, dass Studierende sich nicht alleingelassen fühlen mit diesen oft schwierigen Texten, dass sie eine Ahnung haben, warum sie das lesen, und es fühlt sich mehr sinnhaft und zweckorientiert an.
Also du sagst denen, was überhaupt der Zweck oder die Funktion dessen ist, was sie machen sollen. Du priorisierst das auch und du gibst ihnen Zugang, also gibst ihnen inhaltlichen Zugang zu dem Text oder zu was auch immer die Aufgabe ist.
Genau. Und im Seminar frage ich dann oft erst nach Leseeindrücken und hole sie da bei der direkten Leseerfahrung erstmal ab, bevor ich dann die Begriffe bespreche oder die Prioritäten durchgehe, die ich eben für die Lektüre gesetzt habe. Und das hilft auch, um erstmal anzuerkennen, okay, das war eine schwierige Erfahrung oder da gab es vielleicht Hiccups oder ich lasse erstmal offene Fragen zu. Und dann machen wir immer was damit. Also wir werden dann die Begriffe an auf Praxisbeispiele und so weiter. Und natürlich kostet das Zeit, aber es sind alles Sachen, wo die Rückmeldung ist, dass Studierende sich ernster genommen fühlen und mehr dann damit machen können tatsächlich mit dem, was wir lesen.
Also es hat in deiner Rückmeldung jemand geschrieben, dass sie auch deswegen die Vorbereitungsaufgaben gerne gemacht haben, weil die dann im Seminar tatsächlich verwendet worden sind. Und das war ein Ansporn, das zu machen. Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben? Weil das ist ja was total Wichtiges und was auch irgendwie sehr viel, sehr einleuchtend ist, finde ich, was aber tatsächlich viel zu wenig gemacht wird, dass die Dinge, die Studierende machen, also die Arbeit, die sie machen, die Vorbereitungsarbeit, die sie machen, dass die dann tatsächlich auch einen Platz in der Seminarsituation, also in der Situation bekommen, wo die Diskursgemeinschaft tatsächlich aktiv ist, wo die praktiziert wird. Weil wenn du zu Hause alleine an deinem Schreibtisch sitzt, ist das nicht der Fall. Die Seminarsituation ist der Ort, wo die soziale Lernsituation passiert und wo die Diskursgemeinschaft da ist. Und dass das dort dann eine Rolle spielt, was sie vorher gearbeitet haben, kommt mir total wichtig und auch total selbstverständlich vor eigentlich. Aber es ist nicht unbedingt so. Und kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen, wie du das machst und auch was Studierende dir dazu sagen, was das mit ihnen macht?
Ja, kann ich gerne. Also ich kann einmal ein ganz kleines Beispiel vom Anfang des Kurses und dann vielleicht nochmal ein umfangreicheres Beispiel, weil ich das auch selber total cool fand. Also am Anfang des Kurses habe ich Ihnen einen Text reingegeben, mit der drei Begriffe eingeführt hat, nämlich Idealisierung von Kindheit, Trivialisierung von Kindheit, Dämonisierung von Kindheit. Und das sind bei uns in der Wissenschaft, ich muss da nicht weiter drauf eingehen inhaltlich, sind halt Handwerkszeuge, wo wir die sich für Einsteiger relativ gut eignen, um direkt sehen zu können, okay, in welche Richtung geht eine bestimmte Form von Repräsentation von Kindern in zum Beispiel Werbung oder in politischen Diskursen. Und dann habe ich Ihnen gesagt, ich habe Ihnen eine Bandbreite von Phänomenen gegeben, die Sie sich angucken können, zum Beispiel politische Diskurse, die gerade aktuell sind, wie Fridays for Future, oder Wahlkampfsachen. Ich habe Ihnen dann Beispiele von Wahlplakaten gegeben, wo Kindheit verarbeitet wird. Zum Beispiel von die AfD hat diese Wahlplakatserie gehabt damals. Kinder machen wir selber. Ne? Also so ein bisschen sowas, einerseits was Rassistisches, andererseits was patriotisch-nationalistisches, ne, weil das sind halt weiße Mittelschichtkinder, die da produziert werden, und das ist eine Kampagne gegen Einwanderung gewesen, und da werden halt schwangere Frauenbäuche auch ohne die Köpfe der Frauen gezeigt. Und wir haben daran erarbeitet, wie Kindheit da als Zukunftsmarker und als nationaler Identitätsmarker verwendet wird. Solche Beispiele habe ich Ihnen erstmal gezeigt und dann gesagt, okay, findet jetzt eure eigenen Beispiele. Und daraus kamen ganz viele spannende Sachen, die von, ich glaube, was war das? Eine Werbeserie, wo es um Kinderschutz ging, also wo so unverantwortliche Eltern gezeigt wurden von irgendeinem Bundesministerium, als Kontrastmittel, und da wird halt Kindheit als was Schutzbedürftiges und Vulnerables dargestellt. Und Kinder selber spielen aber wenig Rolle, also wir haben keine Agencies. Eine Form von Trivialisierung von Kindheit, aber auch von Idealisierung von Kindheit, wo Kinder eben als was besonders Wertvolles für die Gesellschaft geframed werden, was man beschützen muss. Und solche Beispiele hatten wir dann. Dann haben andere Leute was aus einer TV-Serie gebracht oder aus einem Videospiel und so. Und im Seminar nehme ich alle diese Beispiele auf, destilliere daraus die prägnantesten Sachen und bringe das wieder auf die Theorieebene zurück, indem ich halt die Rolle einnehme, die ganzen Partikularinteressen zu verallgemeinern in eine größere Interpretation. Was ist die Funktion von allen diesen Beispielen? Und klar, darin sehen Studierende sich gesehen in dem, was sie selber sich erarbeitet haben, und sehen, welche Funktion das in unserer Wissenschaft hat, viele verschiedene solcher Beispiele anzuschauen, damit es nicht so zufällig im Prinzip, was man sich nun anguckt. Und lernen, Gemeinsamkeiten zu sehen und so weiter. Das heißt, es ist ein Erkenntnisgewinn über der eigenen Forschung, während die eigene Forschung aber auch wertgeschätzt und anerkannt wird. Das zweite Beispiel war, das war sowieso cool, da konnte ich in einer Sitzung nicht da sein, und die Studierenden selber haben vorgeschlagen, dass sie stattdessen eine Kolloquiumsitzung machen könnten, wo sie eigene Forschungsinteressen vertiefen, dann vorstellen und im Seminar diskutieren lassen, wie man damit weiterarbeiten könnte. Das ist natürlich traumhaft, wenn Studierende selber sowas vorschlagen, Und da ist eine coole Sitzung bei rausgekommen, wo zwei Studierende was vorgestellt haben, der eine zu einem Videospiel, der andere zu einem Film. Und nachdem die beiden fertig waren, wollte niemand mehr sonst präsentieren. Ich hatte das offen gelassen, wer das machen möchte. Aber viele hatten was vorbereitet zum Thema Kinderwahlrecht. Und dann haben die dazu noch was besprochen, weil es gerade in Medien prägnant war, und hatten aber viele Fragen und haben mir rückgemeldet, okay, wir könnten hier deine Einschätzung nochmal gebrauchen. Das heißt, als ich das gehört habe, habe ich das Arbeitsblatt für die nächste Sitzung auf dieses Thema zugeschnitten und ihnen gesagt, okay, jetzt recherchiert nochmal zum Thema Kinderwahlrecht. Man kann das aus verschiedenen Perspektiven betrachten, und wir nehmen das in der folgenden Sitzung auf. Und haben dann im Prinzip die halbe Sitzung oder die ganze Sitzung, ist ein 4-Stunden-Block und wir haben 2 Stunden davon zum Thema Kinderwahlrecht gebracht. Davor hatten wir schon eine Sitzung zur Fridays for Future-Bewegung gemacht. Das hatte ich vorbereitet und angestoßen, weil ich das Thema total interessant fand und die Diskurse, die darum gehen, wie diese AktivistInnen jetzt als Schuleschwänzer und so diffamiert wurden in politischen Diskursen, aber eben auch als die leuchtenden Vorbilder der nächsten Generation, also ein großes Kontrastverhältnis. Und Kinderwahlrecht hatte ich in dem Moment nicht auf dem Schirm, weil ich mich damit gerade nicht beschäftigt hatte. Aber die Studierenden hatten das überall gesehen, in ihren sozialen Netzwerken, waren interessiert daran. Und das habe ich aufgenommen und verarbeitet, eine ganz produktive Diskussion daneben. Das ist wieder ein Beispiel dafür, wie das eigene Forschungsinteresse herangetragen wird an das Seminar und daraus ein Mehrwert generiert werden kann, indem wir das präzisieren, nochmal mit dem Theoriegebäude, was wir entwickelt hatten, darauf gucken. Und ich habe natürlich ein bisschen mehr Expertise dann noch, um das Ganze zu rahmen und auf eine methodologische Ebene und auf eine theoretische Ebene zu bringen, die Studierenden noch nicht so ganz vertraut ist. Aber die haben das in initiale Erkenntnisinteresse reingebracht. Und wenn man sowas macht, da musste ich ja nicht zweimal drüber nachdenken, den eigentlichen Inhalt meiner Sitzung zu kippen und das zu ersetzen durch ein Thema, mit dem sich der halbe Kurs eh schon beschäftigt hatte, dann wird das erstmal sehr positiv aufgenommen natürlich, weil Studierende sich respektiert fühlen in ihren eigenen Interessen. Und das ist was Besonderes, weil die normale Erfahrung ist, dass Lehrende ihre Seminare komplett durchgeplant haben und da kein Raum für Input gelassen wird. Einfach, wenn man jede Woche gesagt kriegt, lest diesen Text, jetzt lest diesen Text, dann hat man ja auch keine Motivation zu sagen, jetzt gerade ist doch dieses Thema aktuell und es erscheint kursrelevant, können wir nicht eine Sitzung dazu machen? Ja, und sowas mache ich oft, weil ich meine Seminare nicht so stark durchplane, sondern immer Flexibilität lasse und natürlich auch die Bereitschaft habe, dann zu erkennen, wann dieses Input-Potenzial da ist. Und das hat hier jetzt super geklappt. Ich war da total glücklich mit.
Jessica.
Hey. Ich hatte ja ich hatte in der Vergangenheit viel Glück und oft das Glück, entweder bei Till oder auch bei dir im Unterricht selbst sein zu können, also zuzugucken als Mäuschen quasi, als Agent, um selbst noch was lernen zu können. Aber ich weiß natürlich auch, wie Studierende über deinen und euren Unterricht reden. Und ich hab so versucht, mal zu synthetisieren, was das ist, was Studierende sagen, was jetzt im Beispiel von Tills Kursen halt gut funktioniert. Und das spiegelt eigentlich wieder das, was synthetisiert daraus, was Till gerade alles gesagt hat. Das eine ist diese Diskursorientierung und Diskurs auf Augenhöhe. Und das zeigt sich natürlich wieder daran, dass Studierende dich wahrnehmen als jemanden, mit dem man über Dinge sprechen kann. Und dann ist es einfacher für Studierende zu fragen, hey, können wir darüber reden? Also wenn ich signalisiere oder wenn ich mit, das kommt auch noch dazu, wenn ich tatsächlich häufig unterrichte und ich unterrichte häufig Leute, die ich in vorherigen Semestern unterrichtet habe, was ja zum Beispiel in der Anglistik der Fall ist, wenn du in der Anglistik unterrichtest, dass Leute dich bereits kennen, dann wissen Leute, lernen Leute, wenn der Zibura sagt, wir können den Unterricht mitgestalten, dann meint er das ernst? Wir können, da ist ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Aber was man jetzt an dem Erziehungswissenschaftskurs deutlich sehen kann, ist, dass das auch schon funktioniert, wenn du einfach in den ersten Sitzungen mit neuen Studierenden Verhältnisse aufbaust und denen signalisierst, hey, dies ist ein diskussionsorientierter Kurs. Hier werden akademische Inhalte mit akademischem Handwerkszeug diskutiert und ich bin genuin interessiert, was ihr dazu zu sagen habt, dann lädt das natürlich sofort dazu ein, dass Studierende selbst Ideen mit einbringen. Also das ist das Erste. Das Zweite ist, glaube ich, dass Studierende dich und Dozierende wie dich als Ressource und nicht als Hürde wahrnehmen. Und ich glaube, es gibt Methoden, wie man das forcieren kann. Also einmal natürlich sich selbst als Diskussionspartner zur Verfügung zu stellen und an Diskussionen teilzunehmen, wie andere Studierende an Diskussionen teilnehmen. Mhm. Oder Studierende an Diskussionen teilhaben zu lassen, wie alle Akademiker an Diskussionen teilnehmen. Aber auch solche Sachen, das haben mir Studierende zurückgemeldet in meinen Kursen dieses Semester. You are so good at note-taking. Du bist so super da drin, während wir diskutieren, das alles aufzuschreiben und uns zu visualisieren, damit wir verfolgen können, was passiert. Und das ist mir in deinen Kursen auch aufgefallen. Also ganz viel unserer Arbeit, die gut funktioniert, ist, an der Tafel zu stehen oder in Zoom-Situationen mit dem Notizentool auf unseren eigenen Folien rumzuschreiben oder auf einer weißen Folie rumzuschreiben und einfach mitzuschreiben, was Studierende sagen. Und das vermittelt natürlich den Eindruck von, ich bin hier für euch, um euch dabei zu helfen, eure eigene Diskussion zu facilitaten und zu strukturieren und zu organisieren. Und das wird, glaube ich, cool wahrgenommen oder als sehr bereichernd wahrgenommen. Also sich selbst nicht als, ich bin die Hürde, über die ihr drüber springen müsst, damit ihr weitergehen dürft in eurem Studium, sondern ich bin hier für euch da und ihr könnt mich nutzen und meine Expertise nutzen. Ja. Also dass deine Studierenden dich gefragt haben, hey, wir haben hier über dieses Thema gesprochen in der Kolloquiumssitzung, die wir uns selbst ausgesucht haben. Holy shit. das ist so großartig. Aber dass sie dir gesagt haben, hey, wir könnten deine Expertise hier gebrauchen. Wir würden gerne wissen, was du dazu zu sagen hast. Können wir dann noch eine Sitzung zu machen? Das funktioniert nur, wenn man sich nicht als Hürde, sondern als Ressource zur Verfügung stellt und als Mitdiskutant.
Ja.
Und das Dritte, was ich aus deinen Kursen kenne und was ich auch aus anderen von anderen Lehrenden weiß, was gut funktioniert, ist dieses Aufgabenstellen nicht einfach um Aufgaben zu stellen. Also das, was ihr beschrieben habt mit den Worksheets aus euren Situationen, zu kontextualisieren, warum machen wir das? Ich glaube nicht, dass das immer in Form von langen Texten sein muss, wo man aufschreibt, warum das, was wir lesen, gerade wichtig ist oder so, aber dass man irgendeine Art von Kontextualisierung gibt. Diesen Text lesen wir, weil. Oder diese Aufgabe machen wir, weil. Ich hoffe, dass diese Studienleistung für euch Folgendes tun kann.
Ja.
Also mit Studierenden darüber zu reflektieren, warum wir sie bitten, bestimmte Aufgaben zu tun. Und dass ein Aspekt davon immer natürlich diese administrative Komponente ist. Hey, ihr in der Modulbeschreibung steht, ihr müsst so und so viele Stunden Arbeit in diesen Kurs investieren, davon entfallen so und so viele Stunden und so viele Wörter auf eine Studienleistung. Aber dass Studienleistungen, wenn sie gut gemacht sind, immer auch primär eigentlich eine andere Komponente haben sollten, nämlich die akademische Komponente und die intellektuelle Komponente, wo wir Studierende einladen, entweder bestimmte Methoden zu reflektieren oder Inhalte zu reflektieren oder auch persönliche Erfahrungen mit der eigenen akademischen Arbeit zu reflektieren und daraus zu lernen natürlich. Und das bedeutet, dass wir irgendwie anbieten müssen oder Aufgaben anbieten müssen, die nicht einfach nur sind, okay, ich musste jetzt irgendwas machen lassen, X. Was ist die Aufgabe, die für mich am wenigsten Arbeit macht oder was ist das, was ich zur Hand habe gerade? Also das erfordert viel Aufwand von unserer Seite und ich verstehe auch, warum viele KollegInnen, ich selber eingeschlossen, häufig vor den eigenen Aufgaben stehen und sagen, wie mache ich das jetzt am dümmsten mit so wenig Zeit und so viel Arbeit? Ich glaube aber, dass wenn man das einübt, wenn das Teil vom regulären didaktischen Prozess ist, dass das nicht immer schwer sein muss oder nicht immer viel Arbeit bedeuten muss für uns. Und das Letzte, worauf ich kurz eingehen wollte, gerne, weil ich das auch aus deinen Kursen kenne, Till, ist diese Experience-First-Attitüde. Also zu erlauben, dass Studierende zuerst einfach mit ihren ersten Eindrücken reagieren dürfen. Es ist vollkommen in Ordnung auf in Filmanalyse oder auch im Lesen von akademischen Texten zuerst zu sagen, das fand ich gut oder das fand ich scheiße oder das verstehe ich nicht oder das war total kompliziert und ich habe mir einen abgebrochen, das zu lesen. Also weil daraus, aus dieser Erfahrung, können wir didaktisch was ziehen, was den Kurs voranbringt. Wenn jemand oder wenn mir Studierende zurückmelden, wir haben diesen Text gelesen, wir haben verstanden, warum du willst, dass wir diesen Text lesen, aber der war trotzdem so schwierig, dass wir richtig frustriert sind mit dem Text. Dann kann ich einsteigen und sagen, okay, lasst uns gucken, warum wir mit diesem akademischen Text frustriert sind. Was macht dieser Text, der dafür sorgt, dass es schwierig ist, ihn zu lesen? Und dann können wir Strategien entwickeln, wie wir mit schwierigen Texten lesen. Und dann können wir inhaltlich in den Text einsteigen. Also da sind dann ganz viele Möglichkeiten offen, die sich daraus ergeben, dass Studierende erstmal mit einem Bauchgefühl auf Sachen reagieren. Und das ist mir dieses Semester auch ganz stark von Studierenden aus meinem Masterseminar zurückgemeldet worden. Diese Freiheit erstmal zu geben, was sind eure ersten Eindrücke? So ganz lose vom akademischen Handwerkszeug und ganz lose von irgendwelchen vorgefestigten theoretischen Frameworks, die wir kennen. Was waren eure ersten Gefühle, Eindrücke von dem Ding, mit dem wir uns gerade beschäftigen? Und das sorgt im Nachgang immer ganz viel dafür, dass einmal Studierende ganz viel von Frustrationen loswerden können, aber auch von Energien, die freigesetzt werden, die vielleicht positiver sind. Hey, ich fand diesen Text total geil, weil mir zum ersten Mal aufgegangen ist, das Punkt, Punkt, Punkt. Und weil es uns, glaube ich, ermöglicht, didaktisch die richtige den richtigen Weg in einer Sitzung zu wählen, spontan sagen zu können, aha, okay, das ist das, was der Kurs gerade braucht von mir. Also sehr bedürfnisorientiert mit Studierenden dann arbeiten zu können. Ich glaube, dafür ist diese schildert mal eure ersten Eindrücke zuerst, super wichtig, diese Phase.
Ja, yeah, total cool. Ich würde gerne auf fast alles reagieren. Also es hat mir total viel gebracht, dein Framing. Auch gerade jetzt zum Schluss nochmal, ne, das ist irgendwie selbstverständlich, dass man Leute gut abholt, wenn man sie erstmal fragt, okay, wie ging's euch damit? Und dann den Dreh kriegt zu, okay, dann lasst uns jetzt das als Basis nehmen für Analyse. Aber du hast es jetzt geframed als Bedürfnisorientierung. Und das finde ich nochmal stärker tatsächlich, weil du nicht nur quasi einen kathartischen Moment zulässt, erstmal sich unwissenschaftlich zu äußern oder erstmal vom Bauchgefühl her zu äußern, sondern das eben nutzt, um zu lauschen, was ist das unterliegende Bedürfnis, das da adressiert wird, dass du in eine wissenschaftliche Behandlung des Textes umarbeiten kannst. Und das leuchtet mir total ein, das finde ich total wertvoll nochmal. Dann zu dem Punkt davor, zu den Worksheets. Du hast gesagt, man muss das nicht immer so kompliziert machen. Und ich stimme zu auch, weil das genau die Erfahrung war, die ich jetzt im Seminar gemacht habe. Also ein Worksheet zu bauen, für mich ein gutes, dauert 4 Stunden ungefähr oder 3 Stunden. Das aufzuschreiben, mir Gedanken zu machen, die Auswahl zu machen und so. Und ich mache das immer erst nach einer Sitzung für die nächste. Das heißt, ich mache das nie für das ganze Seminar, weil ich mittlerweile nicht mehr anders denken kann, als ich weiß doch gar nicht, was nächste Sitzung wichtig sein wird, bevor nicht diese Sitzung zu Ende ist, bevor ich nicht unsere Diskussion erlebt habe. Ich kann gar nicht so weit vorausplanen, weil ich so dran gewöhnt bin, eher bedürfnisorientiert zu unterrichten. Das heißt nie, dass der größte Teil der nächsten Sitzung einfach runterfällt, aber es heißt immer, dass ich einen Punkt abfinde, um absichtlich und bewusst auf die letzte Sitzung zu rekurrieren und Studierenden Input mitzunehmen, weil das weil das Seminar davon profitiert und weil das ein starkes Signal ist, dass ich willens bin, mit Studierenden zusammenzuarbeiten und nicht einfach meinen Stiefel durchzuziehen. Und jetzt gegen Ende des Semesters konnte ich diese Zeit nicht mehr investieren in die Worksheets, die ich sonst immer geschrieben habe. Und habe deswegen einfach nur E-Mails geschrieben, die ein bisschen kürzer waren. Und mir wurde rückgemeldet, dass das nicht schlechter, sondern mindestens genauso gut funktioniert hat, weil der Grad an Freiheit größer war. Also wo ich dann gespart habe, war einfach an den Guidelines, an dem Micromanagement, was ich sonst manchmal drin habe. Ne? Also es hat didaktische Zwecke natürlich, das Micromanagement, um es zu erleichtern, darauf zu achten, was wichtig ist an bestimmten Texten. Und diesmal habe ich dann Aufgaben ausgewählt, weil das schneller ging für mich, die eben eher wieder in diese freie Recherche hineingingen und dann gesagt haben, okay, recherchiert zu diesem Thema und notiert euch Sachen dazu und dann versucht ein Anwendungsbeispiel zu finden, zum Beispiel. Und das, wo ich mich so ein bisschen unsicher gefühlt habe, erstens, wie kommt das an, weil ich bin nicht mehr so committed, ich habe das auch begründet natürlich, und zweitens, wie können die Studierenden damit arbeiten, wenn sie nicht mehr so viel von mir bekommen an Metakommunikation. Hat sich herausgestellt, dass es total gut ging, weil viele sich eben ermächtigt gefühlt haben, dann stärker den eigenen Interessen nachzugehen und mehr Zeit darin investiert haben, eben freier Recherche zu machen.
Denkst du, dass das, wenn du das von Anfang an so gemacht hättest, dass es den gleichen Effekt gehabt hätte? Oder war es wichtig, erstmal eine bestimmte Basis zu etablieren, damit das sich dann so entwickeln konnte?
Ja, genauso wie du sagst. Ich denke, man muss diese Basis etablieren, man muss einen Kommunikationsstil etablieren, man muss mehrfach am Anfang klar machen. Ich schreibe dann da Sachen rein, wie laut Studienplan müsst ihr so und so viele Stunden investieren für die Studienleistung. Ich will aber nicht, dass ihr viel mehr Stunden investiert. Mein Ziel ist, dass ihr diese Zeit ausfüllt, so gut ihr das könnt, aber ich erwarte nicht, dass ihr auf Teufel komm raus da unendlich viel Zeit reinsteckt, um damit fertig zu werden oder meine Maßstäbe zu erfüllen oder Ähnliches. Wenn wir damals diese Aufgaben gekriegt haben, lest diesen Text bis zur nächsten Sitzung, da war den Leuten völlig egal, wie viel Zeit wir darin investiert haben. Und ich habe oft dann den ganzen Sonntag mit einem Text verbracht, irgendwie 6 Stunden oder 8 Stunden oder was. Ne? Wenn das lange Texte waren, schwere wissenschaftliche Texte oder so, dann braucht es eben die Zeit. Und ich finde das einen unverantwortlichen Umgang mit der Zeit von Studierenden. Das heißt, ich schreibe ihnen da rein, dass ich es gut finde, wenn sie die Mindestzeit investieren, die von ihnen verlangt wird. Darauf designe ich quasi die Aufgaben. Aber ich finde es auch gut, wenn sie ihre Zeit priorisieren und managen, so dass sie nicht mehr Zeit investieren. Und das erfordert auch manchmal eine eigene Sitzung oder einen Teil von einer Sitzung, wo wir darüber sprechen, wie macht man das überhaupt? Das bringt ihnen an der Universität auch niemand bei. Ne? Aber dass ich signalisiere, ich wertschätze eure Zeit, ist total wichtig. Und später internalisieren die das dann aber und achten darauf, selber nicht zu viel Zeit damit zu verbringen. Und dann braucht man das nicht mehr unbedingt so explizit zu machen. Und andere Arten, das braucht anderes Micromanagement braucht man auch nicht mehr explizit zu machen.
Darf ich da einmal kurz eine Fußnote dranhängen? Ich glaube, das, was da passiert ist in dem Seminar, ist wichtig, weil es was mit der Beziehungsebene zwischen dir und deinen Studierenden macht. Weil ich glaube, dass das, was das mir gesagt hätte als Studierende, ist, ihm ist nicht nur unsere Zeit wichtig, sondern ihm ist auch seine eigene Zeit wichtig und seine eigenen Ressourcen. Und wenn zu sehen, dass ein Dozierender oder eine Dozierende sagen kann oder reflektieren kann, hey, ich bin weniger committed gerade zu diesen Worksheets, weil, oder auch einfach nur zu reflektieren und Studierenden zu sagen, hey, ich habe eine bestimmte Sache, die ich für euch vorbereiten wollte, nicht geschafft, weil. Und einfach darüber zu sprechen, das vermenschlicht diese Lernbeziehung so stark, dass ich glaube, für Studierende oder Lernende allgemein es einfacher ist, das für sich selber umzusetzen. Mhm. Wenn, einfaches Beispiel, wenn mir mein Chef sagt, wenn du krank bist, bleib zu Hause, aber selbst zur Arbeit kommt mit Fieber. Was sagt mir das als Mitarbeiterin? Es sagt mir, dass anscheinend, wenn ich erfolgreich sein möchte, diese Regel eigentlich nicht gilt. Und ich glaube, das ist in lehrenden Studierendenbeziehungen ähnlich. Wenn mir ein Lehrender oder eine Lehrende sagt, eure Zeit ist wichtig und ich möchte nur, dass ihr so viel Zeit investiert, wie vorgegeben ist, das selbst aber nicht umsetzt. Oder wenn mir eine Dozierende oder ein Dozierender sagt, es ist okay, wenn ihr Fehler macht oder wenn ihr mal nur 50% gebt oder der Text mal ein bisschen zu kurz ausfällt, selbst aber immer diese ellenlangen, zur Perfektion gechiselten Worksheets raushaut und es gibt nie ein Stumbling und diese Person ist immer auch 100.000%ig hervorragend vorbereitet. Was sagt mir das über Dozierende? Das sagt mir, okay, Dozierende sind anscheinend these perfect beings, die akademisch, also nicht persönlich, ne, weil wir kennen die Leute ja persönlich nicht, aber sind diese akademisch vollkommen perfekten Kreaturen, die didaktisch immer on top of the game sind und die wahrscheinlich auch diese glorreichen Artikel einfach so raushauen an einem Wochenende und für die das Lesen von diesen Texten überhaupt keine Arbeit ist. Wenn ich aber in einem Seminar deutlich mache, hey, es ist die Mitte des Semesters, ihr habt den Mid-Semester-Blues, ich habe den Mid-Semester-Blues und es fällt mir gerade schwer, für euch weiterhin diese Worksheets zum Beispiel zu schreiben. Deshalb würde ich jetzt gerne umsteigen auf. Dann sorgt das bei Studierenden, glaube ich, einfach für, oh, okay, das heißt, das, was für uns gilt als Human Beings, gilt auch für meine Dozierenden als Human Beings. Und diese Vermenschlichung des Prozesses durch diese Reflexion ist, glaube ich, total wichtig. Auch wenn das in dem Moment einfach eine Bedürfnisorientierung von dir gewesen ist. Ich glaube, das hat einfach einen zusätzlichen, vielleicht nicht intendierten Effekt. Und der ist gut. Diese Angst vor der Vermenschlichung des Lehr-Lern-Prozesses ist eine der schwierigsten Dinge, die wir hinter uns lassen müssen als Bildungssystem im Allgemeinen, weil es nicht für bessere Lehr-Lern-Beziehungen sorgt. Ganz im Gegenteil.
Ich meine, wenn wir in so einem didaktischen Diskurs, ne, ist es für uns selbstverständlich, über uns selber als Role Models zu denken oder zumindest als Personen, als WissenschaftlerInnen, die Modeling betreiben. Modeling unseres Diskurses, Modeling der Tätigkeit eines Dozenten oder einer Dozentin, Modeling der Autorenschaft von wissenschaftlichen Beiträgen und so weiter. Und du hast es jetzt so ein bisschen umgeframed als, okay, was wir aber auch machen, ist Modeling von Menschsein. Wir können oder von Modeling von being a professional, ne, eine professionell tätige Person zu sein. Und das kann so oder so sein. Wir können damit toxische Vorurteile oder Bilder von Professionalität unterstützen, denen wir selber ausgeliefert sind oft. Oder wir können versuchen, die zu dekonstruieren. Und oft ist es so, wie es hast du ja auch gesagt, ne, gibt genug Leute, die versuchen, diese Bilder zu dekonstruieren im Umgang mit ihren Studierenden, aber die selber erhalten sie aufrecht im Umgang mit sich selbst.
Ja. Ja.
Ich finde es total interessant, dass als du vorhin angefangen hast, darüber zu sprechen, was du verändert hast, dass du weggekommen bist von diesen sehr ausführlichen Worksheets, die sehr viel Zeit gebraucht haben, zu E-Mails, und dass du dann, du hast so in so einem Nebensatz gesagt, und ich habe das natürlich kommuniziert. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht natürlich, sondern für uns ist das inzwischen selbst sehr selbstverständlich, glaube ich, geworden für uns alle drei, dass wir mit solchen Sachen offen umgehen, dass wir transparent sind in Bezug darauf, okay, hier entweder in Bezug auf persönliche Belange, die irgendwie gerade quasi so ein, wie so ein Störfaktor darstellen in unserer Lehre, die sich aber gar nicht als Störfaktor herausstellen, sondern tatsächlich als Mittel, um zu einer besseren Beziehung, zu einer menschlicheren Beziehung auf Augenhöhe zu Studierenden zu kommen. Und aber eben zum Beispiel auch wirklich einfach nur zu sagen, okay, bisher habe ich das so gemacht, jetzt mache ich das so, weil. Und ich glaube, dieses Weil ist überhaupt nicht natürlich oder ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und dass das für dich so wirkt, ist sehr aussagekräftig. Aber ich glaube, ich würde gerne darauf hinweisen und ich würde das gerne nochmal hervorheben und betonen, dass das was Besonderes ist und dass das eins von diesen ganz mini kleinen, konkreten Dingen ist, die eine große Wirksamkeit haben oder die einen großen Effekt haben.
Ja, ich glaube, ich stimme dem zu und ich glaube, das hat auch wieder was mit so, also dass das nicht natürlich ist und oft nicht gemacht wird, hat auch wieder was mit toxischer Professionalität zu tun. Dass Kranksein oder weniger leistungsfähig sein stigmatisiert sind, gerade in einem wissenschaftlichen Hochleistungssport, dem wir so unterliegen. Und dass viele Leute auch das Gefühl haben, oder so viele Lehrende oder viele professionell Tätige, also ich glaube, Privatsphäre spielt eine Rolle. Ne? Ich möchte keine privaten Details jetzt über jede Grippe oder was auch immer oder andere Sachen öffentlich machen, meinen Studierenden gegenüber, einfach weil das in dem Kontext Universität nicht so eine große Rolle spielen sollte, wie meine persönliche Befindlichkeit gerade ist oder weil ich denen nicht Einblick in mein persönliches Leben geben will. Aber das ist, glaube ich, nur eine Kehrseite von oder ein Aspekt von dem von der Angst, dass das Zugeben von Schwäche mich schwach darstellt oder dafür sorgt, dass Studierende mich als schwach ansehen. Und das ist eine Angst, die Menschen haben, weil niemand will schwach gesehen werden. Es ist nicht umsonst, dass wir in unserem Projekt auch darüber sprechen, wie macht man sich vulnerabel und framet das in eine Form von Stärke um, weil es eben zum Menschsein gehört. Und das ist was ich sehr lange mache. Und das hat nichts damit zu tun, dass man, auf Englisch würde ich jetzt sagen, gratuitous information, also überflüssige Informationen in das Seminar gibt, die eigentlich nicht sachdienlich ist oder zu viel, ne? So ein bisschen, weiß nicht, Mitleid heischend dann rüberkommen könnte oder was auch immer. Muss nicht jedes Wehwehchen ausbreiten, aber dass ich jetzt im Seminar gesagt habe, hey Leute, ich habe dieses Semester einen Tinnitus entwickelt. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich muss es jetzt erstmal untersuchen lassen. Es kommt und geht gerade, aber es beeinträchtigt meine Konzentration und meine Arbeitsfähigkeit. Und das ist einer der Gründe, warum ich hier im Seminar gerade nicht 100% geben kann. Das ist für mich was Selbstverständliches. Weil das die Alternative, das nicht zu machen, würde erfordern von mir einen sehr bestimmenden Teil meines Lebens, auch meines professionellen Lebens, geheim zu halten und zu verstecken. Und das merken, glaube ich, Studierende viel schneller als und finden das komisch, als dass sie mit Unverständnis oder Ablehnung darauf reagieren, wenn man ihnen sagt, hey Leute, bei mir läuft es gerade nicht so gut. Und das sind die Gründe und jetzt schauen wir mal, wie wir zusammen da durchkommen. Wenn man sich vulnerabel macht, dann wird das oft als eine große Stärke gesehen, weil diese toxischen Diskurse von Professionalität als unantastbar kennen natürlich alle. Die kennen auch die Studierenden, die sind in ihrer Schulzeit damit konfrontiert worden. Die haben die ganzen Projektionen von Leistungsgesellschaft, die auf sie selber angewendet werden, ständig, fühlen sich davon auch überfordert. Und wenn man das adressiert und sich selber zeigt als jemand, der sich dessen bewusst ist und damit anders umgeht, als normalerweise von uns verlangt wird, nämlich mit Stärke markieren und Schwäche runterspielen, dann wird das sehr stark gewertschätzt.
Also ich finde diesen Begriff der toxischen Professionalität total wichtig hier, weil ich glaube, du hast absolut recht, und das spiegeln Studierende natürlich auch viel in dem Feedback wieder. Ich war jetzt Teil der Jury für den Karl-Peter-Grotemeyer-Preis, und eine Sache, die ich dann in den Feedbacks gesehen habe, diese Bewerbungen, die Studierende für Dozierende schreiben, ist total häufig, dass Studierende schreiben, sowas wie, er oder sie ist ein gutes Vorbild, oder ich habe nach einem Role Model gesucht und habe das hier gefunden, in dieser Expertin oder diesem Experten. Also das sind wirklich Begriffe, die von Studierenden benutzt werden, weil man sucht natürlich in jeder Art von professionellen Situation nach Möglichkeiten, Leute zu finden, die einem zeigen, wie man selber als Akademikerin sein möchte. Und das gut vorzuleben und dann halt auch, wie du gesagt hast, Vulnerabilität zu zeigen als Teil dieser Professionalität, ist, glaube ich, super wichtig für die Vermenschlichung dieses gesamten Prozesses. Und das, was mir jetzt, als du darüber gesprochen hast, nochmal besonders klar geworden ist, dass die Art und Weise, wie wir Studierenden beibringen, wie sie selbst Unterricht machen sollten, ist im deutschen Bildungssystem total seltsam. Also allein die Tatsache, dass Referendare quasi diese Musterstunden geben, und am Ende werden sie für eine Stunde bewertet und dann gibt es Thumbs up or Thumbs down. Das ist so bizarr. Das ist extrem bizarr, weil Unterricht nicht perfekt ist. Und das Durchplanen, das wirklich minutiöse Minute für Minute Durchplanen von Unterricht, nicht zwingend, vielleicht sogar relativ selten, zu dem besten didaktischen Effekt führt oder dem besten Level-Up für die Gruppe, mit der ich arbeite, weil es die Dynamik von Kommunikation komplett unterschlägt irgendwie. Also ich glaube, dass Kommunikation und Beziehungsaufbau, dass diese Ebenen wenigstens genauso wichtig sind wie gute inhaltliche Vorbereitung des Lehrenden oder der Lehrenden auf den Unterricht. Und das kommt in der Ausbildung von Lehrern zum Beispiel so wenig zur Sprache, obwohl es so ein integraler Bestandteil von faktischem Lernen und Lehren außerhalb von Prüfungssituationen ist. Also es ist total seltsam. Zurück aber zu dem, was du gesagt hast über Vulnerabilität und das offenzulegen. Ich glaube, dass Studierende tatsächlich im Kurszusammenhang davon profitieren, wenn man so offen mit der eigenen Vulnerabilität umgeht, weil sie dann auf den veränderten Unterricht reagieren können. Nun, so ein Seitenbeispiel. In einem von meinen ersten Semestern hatte ich einen Dozierenden. Da war ich immer, wenn ich auf dem Weg zu diesem Seminar war, war ich in so einem Zustand von angstvoller Erwartung, weil ich nicht wusste, wie dieser Dozierende an diesem Tag drauf sein würde. Das war immer so ein Toss-up, so eine 50-50-Chance. Entweder war der gut drauf und dann hatten wir eine Chance auf eine Sitzung, wo ich weniger Angst hatte, teilzuhaben, oder der war schlecht drauf. Und das heißt, ich habe mich versucht, so klein zu machen wie irgendwie möglich. Das war aber für meinen Eindruck, war das extrem willkürlich, weil ich nicht wusste, was da Phase ist, was dafür sorgt, dass der Unterricht gut läuft oder schlecht läuft, je nachdem, wie diese Person drauf ist. Und ich glaube, wir unterschätzen als Lehrende häufig, wie Studierende versuchen, Lehrende zu managen und Unterricht zu managen. Indem sie auf veränderte didaktische und beziehungstechnische und kommunikative Situationen reagieren. In dem Moment, wo ich offenlege, hey, heute kann ich, das hatte ich im Action-Seminar, ich bin heute ein bisschen schlechter dabei und ich kann ein bisschen schlechter Notizen für euch machen, weil meine Augen mir wehtun. Ich bin auf dem einen Auge gerade ein bisschen blind, das hat mit zu viel PC zu tun. Das hört irgendwann auf, das ist nichts Schlimmes, aber ich bin heute ein bisschen langsamer beim Mitschreiben. Da reagieren Studierende drauf, indem sie langsamer sprechen oder Dinge wiederholen, wenn ich sie frage, ob sie das wiederholen können. Oder sie finden es nicht komisch, wenn ich dann weniger mitdiskutiere. Solche Sachen. Also die reagieren genauso auf veränderte Unterrichtsbedingungen, wie wir als die Organisatoren des Seminars auf veränderte Unterrichtsbedingungen reagieren. Wenn unser Kurs plötzlich kleiner ist oder wenn wir feststellen, Leute hatten Schwierigkeiten mit dem Hausaufgabentext oder so. Also anzunehmen, dass Studierende immer gleich sind in der Art und Weise, wie sie in den Kurs kommen und wie sie mit uns umgehen, ist fehlgeleitet. Die nehmen uns ja auch als Person wahr und als die Sprecher in den kommunikativen Akten, die wir mit ihnen eingehen. Und die werden wahrnehmen, wenn mit uns was nicht stimmt. Und das bedeutet dann nicht, dass wir uns nackig machen müssen vor denen, aber einfach zu sagen, hey, Folgendes ist gerade mein Bedürfnis oder Folgendes ist ein Problem, das ich gerade habe. Deswegen sieht der Kurs heute ein bisschen anders aus, als ihr das gewohnt seid. Das hilft, glaube ich, Studierenden, das hat mir als Studierende ungemein geholfen, wenn Lehrende zumindest so weit offen waren, dass klar war, so verändert sich gerade das didaktische Geschehen im Kurs, weil nicht mit uns irgendwas nicht stimmt, sondern weil der oder die Lehrende gerade entweder ein Problem hat oder gestresst ist oder so. Und Studierende merken, reflektieren das auch auf der Ebene von zum Beispiel Feedback. Wenn die wissen, ich habe gerade hunderte von Modularbeiten hier liegen und ich frage, bis wann brauchst du das Feedback? Dann sagen die mir häufig, hey, ich weiß, du hast viel zu tun, ich brauche das Feedback bis dann und dahin, aber ich schieße dir gerade keine 10 E-Mails pro Woche und frage nach, wie es läuft, weil du hast gesagt, dass du gerade viel zu tun hast. Also weiß ich, woran ich bin. Und das hilft ungemein.
Ja. Und diese Form von Zugewandtheit und Care, Fürsorge, die man sich gegenseitig zeigt, ist was man etablieren muss, weil die Universität als Institution selber das nicht bereitstellt oder nicht trainiert oder nicht möglich macht in den hier stark hierarchischen Strukturen, die normalerweise aufbaut. Ne? Also es ist ein großer Erfolg, glaube ich, wenn Studierende dich als eine Person sehen, der sie klar kommunizieren können. Ich brauche das bis dahin, aber du brauchst von mir nichts befürchten. Es ist ja eine Form von, kann auch als eine Form von Anmaßung empfunden werden oder so. Ne? Wenn Studierende sich kümmern, weil wir uns als professionelle WissenschaftlerInnen so sehen sollen als Personen, die brauchen das nicht. Wir brauchen niemanden, die sich um uns kümmern. Aber wenn wir signalisieren, dass wir uns verantwortlich und fürsorglich fühlen für die Personen in unserem sozialen Kontext, und dazu gehören auch Studierende, dann kriegen wir das auch zurück. Und das ist total gewinnbringend und schön, finde ich.
Ich finde, das passt auch total gut zu einem wichtigen Themenbereich, der in deinem Feedback sehr, sehr, sehr viel Raum einnimmt. Ne? Also, dass deine Studierenden sehr konsistent darauf hinweisen und das total wertschätzen, dass sie sagen, zum Beispiel, ich lese mal ein Zitat vor, du hast uns nicht nur als Matrikelnummern begutachtet, sondern uns als Menschen gesehen. Das war sehr auf Augenhöhe und das fand ich cool, weil es auch dich menschlicher gemacht hat. Klingt vielleicht etwas komisch, aber es gibt so eine hierarchische Schere zwischen Dozierenden und Studierenden, die durch deine Art mehr aufgehoben wurde, sodass du uns als Mitmensch gesehen hast und wir dich. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass dann es auch in deinem Feedback mehrmals Leute gibt, die gesagt haben, ich hatte keine Angst, Fehler zu machen, in Diskussionen zum Beispiel, oder ich hatte keine Angst, überhaupt was zu sagen in Diskussionen. Ja.
Ich glaube, also da komme ich auch nochmal drauf zurück, was Jessica vorher gesagt hat, ne, aus ihrem eigenen Feedback. You're so good at note-taking. Das fand ich sehr schön understated im Prinzip, ne, weil was damit ja gemeint ist, ist, du bist gut darin, zuzuhören und zu spiegeln. Nicht nur zusammenzufassen oder so, sondern zu verarbeiten, was Studierende beitragen. Und deine Art des Note-Takings und meine Art der Tafelarbeit, was ich jetzt im Zoom nicht viel machen konnte, aber was ich dann auf verbaler, also diskursiver Ebene immer noch mache, ist eine Form von Respektsbezeugung für Studierendenbeiträge. Ein anderer Teil des Feedbacks, den ich dazu eben noch gesehen habe, war, du bist auf alle Gedanken eingegangen und hast unglaublich schnell darauf reagieren können. Mhm. Wirklich beeindruckend. Ne, das spiegelt sich in dem, was du auch als Feedback bekommst. Oder ganz schön formuliert, ich fühle, dass die Studierenden in diesem Seminar maximalen Respekt für jeden Beitrag entgegengebracht bekommen. Und du zeigst immer einen Austausch auf Augenhöhe. Und dieses, das ist, glaube ich, das You're so good at note-taking bezeichnet auf der funktionalen Ebene das, was auf der intentionalen Ebene der Respekt für den Beitrag ist. Mhm. Wir haben den Willen dazu, das alles aufzunehmen, was uns als Input gegeben wird und damit zu arbeiten. Und das ist eine Form von Respekt, die wir Studierenden zollen. Und wir machen ja, und das ist immer gewinnbringend, also es ist nicht einfach nur eine Wiedergabe, sondern es ist immer Teil des Plus One, immer Teil dessen, der Paraphrase, des Aufwertens diesen Inputs, von diesem Input in einen wissenschaftlichen Diskurs und eine Einordnung in theoretisch geleitete wissenschaftliche Fragestellung. Und das ist ein Skill, auf den ich unglaublich stolz bin und den man, glaube ich, den man trainieren muss, den man nur trainieren kann, wenn man mit einer Haltung ins Seminar geht, ich respektiere das, was mir entgegengebracht wird. Und ich untersuche das nicht auf Unzulänglichkeit, sondern ich sehe das immer schon als Teilhabe am wissenschaftlichen Diskurs. Und meine Rolle ist es nur, das nochmal zu schärfen und aufzuwerten und anzureichern und zu reformulieren in einer Sprache, die ich als Experte zur Verfügung habe und Studierende zum Teil aber noch nicht. Und deswegen dieses, ne, you're so good at note-taking, hat mich total glücklich gemacht. Und wenn das so wahrgenommen wird, ne, und ich glaube, es steckt aber sehr viel mehr dahinter und sehr viel mehr da drin. Und dass Studierende das wahrnehmen als wow, she's so good at note-taking, zeigt, wie viel Güte das tatsächlich hat und wie viel das tatsächlich zum Unterrichtsgeschehen beiträgt.
Ja, ich glaube, da steckt auch noch, also mich hat das auch super glücklich gemacht, da steckt, glaube ich, noch ein bisschen was drin von, also wie gesagt, ich dieses Semester hat für mich einfach so deutlich gemacht, wie wichtig das ist, die Ressource für Studierende zu sein. Und wenn wir so viele Freiheiten geben in unseren Kursen, dass Studierende mitgestalten oder teilweise auch frei gestalten, wie der Kurs aussieht und wie sie Texte und Ideen und Ressourcen nutzen, dann ist das besonders wichtig, dass wir uns als Ressource zur Verfügung stellen. Dann bedeutet das halt, dass ich vielleicht auch einfach mal 20 Minuten nichts mache, als mitzuschreiben, um Studierenden dabei zu unterstützen, ihre eigene Diskussion zu organisieren.
Das war der erste Teil dieser Folge des Unconditional Teaching Podcast. Im zweiten Teil sprechen wir noch mehr über Praktiken, die Studierenden zeigen, dass sie den Unterricht wirklich aktiv mitgestalten können. Und es geht auch noch um die oft schwierige oder prekäre Beschäftigungssituation von Lehrenden an der Uni und warum es gut ist, darüber mit Studierenden offen zu sprechen.